Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer jungen Frau aus der Schweiz, die als Food-Bloggerin und als Autorin von Kochbüchern ihren Platz und ihre Nische gefunden hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Nadja Damaso.
Guten Morgen.
Wann haben Sie zuletzt gekocht?
Ah, das war heute Morgen.
Heute
Frühstück.
Was gab's?
Ich habe so warme Gerstenflocken mit Haferflocken, mit Zimt, Vanille. Da kamen so heiße Blaubeeren und Himbeeren drauf.
Und hat geschmeckt?
Super.
Ja. Wann haben Sie das letzte Mal nicht nur für sich ein Frühstück zubereitet, sondern für, sagen wir mal, 3-4 Leute gekocht?
Das war vorgestern für meine Freunde, genau.
Also was gab's da?
Kochen, da gab's, aber das war kein Frühstück, sondern das war ein Abendessen. Und das war ein Lachsfilet mit einem Pastinakenpüree, einer Passionsfrucht, Mango-Reduktion und Haselnuss-Crunch. So eine Geschmacksexplosion eigentlich.
Was ist Mango-Reduktion?
Das ist so eigentlich, man kocht eigentlich einen Saft der Mango mit der Passionsfrucht und mit Kokosblütenzucker ein. Und dann wird es so ein bisschen dicker und das mit dem Lachs zusammen mit dem Püree. Total toll.
War sehr gut.
Mega.
Was haben die Freunde gesagt anschließend?
Ja, die waren auch happy.
Und das haben sie sich komplett selber ausgedacht?
Genau. Alle meine Rezepte eigentlich. Ich will immer eine Geschmacksexplosion kreieren und neue Geschmäcker kombinieren.
Das ist ja umso bemerkenswerter, als sie vollkommen autodidaktisch das alles gemacht haben. Keine Kochlehre, keine entsprechende Ausbildung.
Ja, ich finde eben, schlussendlich zählt Leidenschaft und Herzblut. Das ist die Hauptsache bei dem, was man macht. Man muss Freude an dem haben, was man macht. Und man muss eben auch Vollgas geben, das auch mal auf was verzichten. Und dann setzt man sich vielleicht mal ein Wochenende hin und lernt das und bringt sich das selbst bei. Und ja.
Aber sagen Sie, Frau Damaso, also Herzblut und Leidenschaft ist ja schön und gut, aber ein bisschen Handwerk sollte ja vielleicht auch noch dazukommen.
Ja, klar, eben. Ich glaube, wenn man eine einigermaßen gesunde Selbsteinschätzung hat, dann weiß man so ja ein bisschen, zu was bin ich fähig, zu was nicht.
Ja.
Was könnte ich erreichen, was nicht. Und
okay.
Ja.
Was können Sie besonders gut?
Oh,
Fisch,
gute
Fleisch,
Frage.
Gemüse, Aufläufe.
Ich mache jeden Tag was anderes. Hauptsache irgendwas Neues, Kühlschrank auf, ganz viele neue Zutaten und dann. Irgendwas Neues und das.
Und was können Sie überhaupt gar nicht? Oder wovor haben Sie einen Heidenrespekt, weil die Gefahr, dass es misslingt, relativ groß ist?
Ich habe eigentlich in der Küche nicht so Angst, dass etwas misslingt, weil ich so nach meinem Stil koche. Aber ich finde halt schon, ich habe jetzt auch schon mal ein paar Mal so in Küchen gekocht, mit Köchen zusammen. Und man kann da schon extrem viel noch lernen, was ich halt nicht gelernt habe, weil ich keine Ausbildung habe in dem Sinne, vor allem so was Fleisch und Fisch anbelangt.
Okay.
Aber ansonsten, ja, ich glaube, wenn man so seinen eigenen Stil gefunden hat und einfach da rangeht und ein bisschen Vertrauen hat in sich selbst, dann kommt es schon.
Nadja Damaso, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, eine junge Frau aus der Schweiz, gerade mal 21 Jahre alt, hat gerade ihr zweites Kochbuch veröffentlicht. Nochmal, Sie sind Autodidaktin, Sie sind ganz normal zur Schule gegangen.
Ja, Abi gemacht, Gymnasium, genau.
Familiär jetzt auch nicht kochtechnisch vorgebildet?
Nee, ich habe einfach, als ich schon 10 Jahre alt war, habe ich mich zu Hause eingesperrt und dafür meine Familie gekocht. Und es ist wirklich eine Riesenleidenschaft. Und ich glaube auch, weil mein erstes Buch so gut ankam, haben viele Leute darauf gewartet.
Aha.
Und ich wollte was Neues kreieren mit meinem zweiten Buch, nicht wieder einfach ein Kochbuch, weil es gibt so viele Bücher, wie Sie bereits erwähnt haben. Und viele Bücher sind halt entweder vegan oder vegetarisch oder das oder das, keine Ahnung. Und ich wollte ein Buch machen für jeden. Ein Buch, was für jeden ein Erlebnis sein kann.
Dieses neue Buch heißt Around the World.
Genau.
Ergibt auch deshalb Sinn, weil Sie wie viele Länder in welcher Zeit bereist haben?
12 Länder in 9 Wochen.
12 Länder in 9 Wochen. Als da wären?
Brasilien, Peru, Guatemala, Puerto Rico, Indien, Israel, Marokko, Japan, Korea, Vietnam, Kambodscha und Thailand.
Sehr gut.
Ja.
Und zurückgekommen sind Sie nicht etwa mit Rezepten, die dann in das Buch reingebracht worden sind, sondern Sie sind mit Eindrücken und Gefühlen zurückgekommen und haben sich selber passend dazu entsprechende Rezepte ausgedacht?
Also mit ganz vielen Bildern natürlich und mit eben Inspiration von Geschmacks-, Farb- und Gewürzwelten aus der ganzen Welt. Und aus dem, was mir geblieben ist, also ich habe gar nichts aufgeschrieben auf den Reisen. Ich bin dann zurückgekommen in meine Küche, habe dann immer zu jedem Land die landestypische Musik laufen gelassen, die Fotos angeschaut, mich da reingefühlt, die Geschmäcker kamen wieder hoch und dann einfach ausprobiert. Und daraus entstanden dann meine Rezepte.
Also, was ist dann beispielsweise für ein Rezept entstanden, nachdem Sie aus Peru
Zum Beispiel, in Peru wachsen ja zum Beispiel auf 4000 Metern über Meer noch Kartoffeln. Okay. Und ich wollte dann irgendwie unbedingt ein Frühstück mit Kartoffeln machen, weil Kartoffeln isst man eigentlich immer nur zum Mittagessen oder Abendessen. Und dann kam ich zurück und Peru war halt, ich war bei den Rainbow Mountains, das sind so eine Bergwelt mit ganz, ganz vielen so Mineralien und die bilden dann so Farben, also total atemberaubend. Und ich wollte diese Farben dann irgendwie in das Gericht mit den Kartoffeln zum Frühstück reinbringen. Deswegen habe ich gebackene Süßkartoffeln zum Frühstück gefüllt mit Beeren und Granola und Tahini und Joghurt. Also es ist wirklich so eine Geschmacksexplosion und man muss es ausprobieren, weil es ist super lecker.
Also Sie haben sich's ausgedacht und das hat sofort funktioniert?
Ja.
Wie oft haben Sie irgendwas versucht und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, schmeckt doch nicht so und schmeiße ich es lieber weg?
Nicht wirklich oft, weil dadurch, dass ich halt wirklich was Eigenes kreieren wollte und nicht etwas nachmachen im Sinne, dass es dann genauso schmeckt, wie es dann in den Ländern geschmeckt hat, eigentlich wirklich hat es praktisch immer geklappt. Weil es ging ja auch darum, nur die Inspiration aus den Ländern mitzunehmen und dass man natürlich immer noch die landestypischen so Gewürze wie in Indien die Gewürze drin hat und manchmal, das ist indisch. Aber nicht, dass man genau sagen kann, das ist jetzt irgendein Chicken Tikka Masala oder so.
Haben Sie dann Gewürze auch mitgebracht in die Schweiz?
Nur aus Indien, weil das war natürlich die Gewürze in Indien. Aber mein Koffer, den kann man jetzt wegschmeißen. Der schmeckt immer noch nach irgendwie
nach Curry.
Kurkuma und Curry. Und
okay. Wie man es hinkriegt, als junge Frau aus der Schweiz seinen Platz nicht nur zu finden, sondern auch seine eigene Marke zu werden, das hat Nadia Damaso uns allen gezeigt, gerade mal 21 Jahre alt. Als sie 10 Jahre alt waren, haben sie bereits Menüs für die Familie gekocht, also für die Eltern und für die Schwester im Engadin.
Genau, also ich habe mich da wirklich eingesperrt zu Hause. Mir war es immer wichtig, ein Erlebnis drumherum zu kreieren. Ich habe dann wirklich das Menü an die Wand gehängt, Kerzen aufgestellt für meine Eltern, eine Flasche Wein aufgemacht. Und einfach, aufgeräumt habe ich dann nicht. Das war dann nicht mein Job, jetzt schon.
Die bekocht wurden, mussten hinterher Ordnung schaffen.
Ich war ja noch so jung.
Okay.
Aber jetzt räume ich selbst
Ihre auf. Eltern, haben die Sie darin bestärkt, diesen Weg zu gehen? Oder haben die gesagt, hör zu, das ist ein schönes Hobby. Du machst jetzt erstmal Abitur und dann studierst du. Und dann sehen wir weiter.
Ich habe wirklich unglaublich tolle Eltern. Die haben mich immer bei all dem, was ich gemacht habe, unterstützt. Aber Wenn sie gemerkt haben, dass die Nadia das will, dann haben sie mich immer total unterstützt. Klar sagt man, Ausbildung hin und her, aber als sie dann gemerkt haben, ich habe meinen Weg gefunden, also ohne die Unterstützung meiner Eltern und meiner Schwester wäre ich auch nicht da, wo ich bin.
Gut, aber so ganz geradlinig war es ja zumindest von außen betrachtet nicht. Sie haben Schauspielschule angefangen, das auch ein Jahr oder anderthalb Jahre gemacht. Und es dann aufgegeben. Warum?
Ich wusste, dass ich mal was machen werde, was es noch nicht gibt, aber es wird Erfolg haben. Und das wussten meine Eltern irgendwo auch, dass ich irgendwie anders bin. Und so diesen Urinstinkt, den hatte ich immer irgendwie auch in mir und den haben sie auch gespürt. Und dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, das hätte ich jetzt vor 3 Jahren auch nicht gedacht. Aber ich wusste eigentlich, dass ich mich einfach auf mich verlassen muss. Und meine Eltern haben da auch meinem Urinstinkt eigentlich vertraut.
Aber warum ist das Schreiben von Kochbüchern oder das Bloggen in Sachen Kochen spannender und aufregender, als Schauspielerin auf die Bühne zu gehen?
Ich wollte was machen, was man in den Händen halten kann, was man den Leuten weitergeben kann, was man auch in 50 Jahren noch seinen Kindern zeigen kann. Und eigentlich geht es mir darum, wirklich um das Gemeinschaftliche, dass die Leute wieder zusammen an den Tisch kommen, gemeinsam kochen und essen und erleben und genießen.
Verstehe ich alles, erklärt aber immer noch nicht, warum Sie die Schauspielerei nicht weiterverfolgt haben.
Es war eine Filmschauspielschule, die hat auf alles vor der Kamera ausgebildet, sei es Moderation, Film, Fernsehen, was auch immer.
Okay.
Und das interessiert mich nach wie vor. Also, dass sie mal eine eigene Sendung haben, wo ich dann ein bisschen entertaine, ein bisschen koche, weiß doch auch nicht. Das wäre schon mein Ding so. Also ich bin schon ein Mensch, der steht gerne eigentlich vor der Kamera und im Mittelpunkt, aber nur dann, wenn ich weiß, ich habe was gut gemacht und ich kann voll und ganz dahinter stehen. Also ich habe sehr viel gelernt und eben das eine wäre ohne das andere auch nicht gegangen.
Was vor allem haben Sie gelernt?
Einfach man lernt halt in der Schauspielschule, finde ich, ganz viel über sich selbst. So die Präsenz. Und das Deutsch, weil in der Schweiz, da könnte man auch anders.
Das mussten Sie lernen, weil eigentlich sind Sie ja genau mit diesem Schweizerdeutsch groß geworden.
Genau, mit dem Schweizerdeutsch bin ich aufgewachsen. Genau, ist ein bisschen anders, aber eben ich liebe Sprachen. Und wenn man sich da Mühe gibt und auch viel hören, viel lesen, dann kommt das schnell rein, denke ich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit einer jungen Frau aus der Schweiz, die beide Formen des Deutschsprechens inzwischen beherrscht. Schweizerdeutsch auf der einen Seite und inzwischen auch durch die entsprechende Ausbildung das normale Schriftdeutsch. Aber eigentlich viel wichtiger ist, Sie können noch ein paar andere Sprachen.
Ja, eben. Ich bin im Engadin aufgewachsen, in den Bergen. Und da haben wir total viele Touristen. Und ich bin auch im Kindergarten mit der Romanisch aufgewachsen. Das ist so die vierte Landessprache von in der Schweiz, die wir haben.
Rätoromanisch.
Rätoromanisch, genau. Dann Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Schriftdeutsch, ja.
Respekt.
Ah, ja. Aber es sind halt so Romanisch, Italienisch, Spanisch. Das sind ganz ähnliche Sprachen. Und dann, wenn man die eine Sprache spricht und halt schon als Kind gelernt hat, dann kann man die anderen ganz schnell so, kommt man schnell rein.
Also ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Kochmarkt ist ein total übersättigter Markt. Es gibt, weiß nicht, 1000 Fernsehköche und 10.000 Kochbücher. Haben Sie einen dieser Fernsehköche mal persönlich erlebt?
Habe ich nicht, noch nie.
Noch nie eingeladen worden in eine dieser vielen Kochsendungen?
Nee, ich war wirklich in der, so einen Fernsehkoch habe ich noch nie getroffen.
Reaktion gekriegt?
Ja. Da kommt diese Blondine, 21 Jahre, kommt in die Küche, kocht da für 50 Leute, keine Ahnung, hat das Gefühl, sie sei super, bla bla bla. Und ist lustig, weil dann immer, nachdem ich dann gekocht habe und die Köche dann auch probiert haben und so, sagen die dann immer, ja, wir können ja in Zukunft mal wieder was machen und so. Und ich so, ja, cool. Aber am Anfang, ich spüre das schon. Das ist natürlich für die irgendwo auch so, ohne Ausbildung, jetzt kommt die da und so. Das verstehe ich total, aber ich glaube, schlussendlich die Köche, die genauso mit der Leidenschaft und dem Herzblut hinter dem Kochen stehen, die finden das total toll, weil eigentlich gibt es ja keine Regeln in dem Sinne. Es sollte eigentlich einfach schmecken.
Hat sie es jemals gereizt, als Köchin in ein Edelrestaurant zu gehen und da hinter den Töpfen zu stehen?
Nee, ich denke, das hätte meine Kreativität irgendwo so gestoppt. Weil ich lasse mich inspirieren von den Farbengeschmäckern und von der Natur eigentlich. Also mir kommen morgen beim Joggen eigentlich die meisten Ideen.
Okay.
So, ich denke wirklich in Farben und Bildern und dann bin ich irgendwo in einem Wald und sehe irgendwie verschiedenes Laub. Dann denke ich an einen Salat mit verschiedenen Salatblättern. Dann sehe ich eine Erdbeere und dann irgendwie so dicht bewachsene Bäume. Okay, mache ich eine Erdbeere in einer Mandelkruste. Dann sehe ich irgendwie, da fehlt noch eine Farbe, zum Beispiel so dunkelrot. Dann denke ich, Feige, Radicchio, Feige. Fliegt noch eine Biene neben mir vorbei, ein Feigen-Honigdressing. Also es ist wirklich so, kommen eigentlich meine Rezepte zustande.
Also Sie haben für das neue Buch 12 Länder in 9 Wochen bereist.
Genau.
Sie sind dahin gereist und nicht mit fertigen Rezepten zurückgekommen, landestypischen Rezepten, sondern mit bestimmten Eindrücken und Gerüchen und haben dann Rezepte kreiert.
Genau.
Welches war das Land, das Sie am meisten beeindruckt hat?
Also das Land, was mich kulinarisch am meisten überrascht hat, war Peru.
Warum?
Weil einfach, ich habe da gar nichts erwartet und da wächst halt wirklich alles, weil da hat man die Küste und dann irgendwie die Anden.
Ja.
Und an der Küste gibt es einfach den genialsten, tollsten Fisch. Und in den Anden, da wächst von 4000 Kartoffelsorten zu Quinoa und das Ganze kommt halt von da.
Ja.
Und was die Leute da machen, die Einfachheit und die Wertschätzung, die Menschen da haben für die Produkte, ist unglaublich toll. Und dann der Kontrast zu der Küste, so einfach hat mich total überrascht. Also es ist wirklich.
Wie groß waren die Kontraste in Indien?
ja, man kennt Indisch so ein bisschen von indischen Restaurants, aber auch Indien war total überraschend, weil vom Norden, also eigentlich jede Meile, die man weiterfährt, hat man eine andere Küche. So vielfältig. Und im Süden ist es viel frischer und viel leichter und im Norden so ein bisschen schwerer und mehr Curries und Brote und ja, es ist komplett unterschiedlich, aber total toll. Ich habe einfach alles probiert, wo mich die Nase hingezogen hat.
Die Gewürze in Indien einzigartig?
Einzigartig, kann man nicht vergleichen. Am liebsten hätte ich die alle mitgenommen und jedem verschenkt auf der Welt.
Ja, und der Koffer, in dem sie drin waren, der ist ja schon futsch.
Genau, genau. Also da, ich habe da so einen Koffer mitgenommen, wo ich dann die Gewürze mit nach Hause genommen habe und der riecht heute noch irgendwie nach Curry und Kurkuma und Koriander.
Sie waren auch in Israel.
Genau.
Was ist da spannend, kulinarisch gesehen?
Da ist eigentlich spannend, dass Israel selbst nicht eine typische Küche hat, sondern eher der Einfluss von den Ländern drumherum. Und ja, das ist halt auch so viel so Metze, so Falafel und Hummus und solche Sachen mag ich halt total. Und da kann man auch extrem kreativ sein, weil es viele so kleine Sachen sind. Und da kann man ganz, ganz tolle Sachen kombinieren.
Zum Beispiel?
Was könnte ich, irgendwie so ein Süßkartoffelfalafel mit einem Randenhummus und einer Aprikosen-Chutney.
Aha.
Also es ist wirklich so
gut.
Mega.
Ja?
Unbedingt ausprobieren.
Okay.
Kochen ist ja unendlich und das ist das Tolle daran. Wenn man einfach mal so ein bisschen inspiriert wird, dann kann man ausprobieren, was das Zeug hält. Und
von welchem Land waren Sie kulinarisch gesehen eher ein bisschen enttäuscht? Haben Sie sich mehr erwartet oder erhofft?
Ich muss sagen, Japan.
Ja?
Ja, weil Japan schwärmen immer alle Japan, das Essen und so. Ich ging da irgendwie mit anderen Erwartungen hin, weil eben mit diesen hohen Erwartungen. Und in Japan, die Qualität der Produkte, die ist 1A. Also die Qualität, die ist super. Aber die Japaner, die essen dann wirklich alles vom Fisch. Von Innereien zu Köpfen, zu Herz, zu Darm, zu... Und irgendwann wird es dann einfach zu viel Fisch, Fisch, Fisch. Und auf den Straßen überall dieser rohe, getrocknete Fisch, der auch noch verkauft wird. Und ich hatte den getrockneten Fisch so da oben, dass als wir dann weitergeflogen sind nach Vietnam, da war ich im siebten Himmel. Weil Vietnam ist so frisch und Gemüse und... Das war dann für mich so, ja, Wolke 9.
Around the World, das ist der Titel des aktuellen Kochbuchs von Nadia Damaso. Um es nochmal zu sagen, Sie sind rausgekommen aus dieser doch sehr schönen und auch sehr beschaulichen Schweiz und haben Länder vermutlich erlebt, die Sie vorher gar nicht kannten. Mit Leuten vor Ort dann in Kontakt zu kommen, war für Sie vermutlich deshalb relativ einfach, weil Sie so viele Sprachen sprechen? Erstmal?
Genau, und einfach, weil ich auch ein sehr offener Mensch bin und ich gehe dann wirklich zu den Leuten hin. Man kann ja die Menschen so ein bisschen einschätzen. Ich gehe dann hin und frage dann, ja, habt ihr Lust zusammen zu kochen? Und dann landet man eine Stunde später irgendwo bei der Großmutter irgendwo in Indien auf der Straße in der Küche und macht zusammen irgendwelches Naanbrot. Und
das war wirklich so?
Ja.
Okay.
Ja, ja, überall, weil mir war es wichtig, halt diese typischen Handgriffe aus erster Hand zu sehen und zu lernen. Wie wird das wirklich in den Ländern gemacht? Wo kommt es her? Und einfach auch den Leuten zuzuschauen und da kann man extrem viel lernen.
Also zum Beispiel?
In Guatemala, da in so einer Seitengasse, sind da irgendwie reingegangen und dann waren da so 5 Frauen, es gibt diese Mais-Tortillas überall in Guatemala. Die werden ganz frisch gemacht und die essen die Leute in Guatemala essen die zu jeder Mahlzeit. Da gingen wir so rein und es war so alles aus Stein und da haben die diesen Maisteig geknetet und die Tortillas gemacht und einfach so authentisch und so echt. Und das war einfach, ja, man merkt halt auch nach all den Reisen, ich habe auch gemerkt, was es für ein Privileg überhaupt ist, die Entscheidung zu haben, was man isst und was nicht.
Ja.
Und einfach die Wertschätzung der Produkte.
Weil es auch Armut und Hunger gibt?
Genau, genau. Ich bin auch zurückgekommen und habe gemerkt, es ist ein Riesenprivileg, einfach das zu essen, worauf man Lust hat. Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Ist es auch nach so einer Reise ein Riesenprivileg, in ein Land zurückzukommen, in dem es den Menschen nicht nur gut geht, sondern in dem sie auch sicher leben können?
Ja, extrem. Also ich war dann fast ein halbes Jahr nicht mehr in der Schweiz, weil ich dann eben, also in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, weil ich dann direkt nach Zürich bin, wo ich dann das Buch geschrieben habe. Und als ich dann wieder in meiner Heimat war, dann habe ich einfach gemerkt, wie stark ich eigentlich mit meiner Heimat verwurzelt bin und wie schön wir das eigentlich haben in der Schweiz und wie sicher und Infrastruktur und so weiter und so fort. Und genau deswegen habe ich eben auch die Schweiz, also meine Heimat, das Engadin, in das Buch reingepackt am Schluss, dass die Leute merken, wo komme ich her und wo sind meine Wurzeln.
Sind Sie auf dieser Reise durch die Welt eigentlich auch in gefährliche und bedrohliche Situationen gekommen?
Nein, nicht wirklich. Ja, da muss man immer so ein bisschen die Situation abschätzen. Einfach, wo kann man jetzt noch in eine Gasse laufen und wo sollte man jetzt lieber schon nach Hause gehen? Also ich denke, wenn man da so ein bisschen vernünftig ist, es kann überall gefährlich sein. Das merken wir heutzutage auf der Welt. Man kann überall irgendwo zur falschen Zeit am falschen Ort sein.
Aber da haben Sie einen funktionierenden Instinkt, der Ihnen sagt, geh da lieber nach links und nicht nach rechts?
Genau, also das war wirklich, ich bin auch ein Mensch, ich habe nie eigentlich Angst oder so. Eben wenn ich ein ungutes Gefühl habe, dann gehe ich dem aus dem Weg und gehe einen anderen Weg, ja.
Und das hat funktioniert?
Das hat so funktioniert, ist alles gut gelaufen, ich bin immer noch ganz.
Nadia Damaso, was die Kochgeschichten angeht, das hat, glaube ich, mit dem Bloggen bei Ihnen angefangen?
Ja, Social Media.
Das ging dann katapultartig durch die Decke?
Mhm.
Wie viele Follower und User hatten Sie dann zu Ihren Hochzeiten?
Also es war irgendwie, ich habe da das erste Bild hochgeladen und nach 3 Monaten hatte ich dann so 30.000 Abonnenten.
Dann das erste Buch vor inzwischen 2 Jahren?
Genau. Ich bin extrem dankbar, dass ich eigentlich dadurch starten konnte, meinen Weg so beginnen konnte, weil ohne Social Media wäre ich auch nicht da, wo ich bin.
Mhm.
Aber man merkt jetzt halt vor allem jetzt, es wird immer schnelllebiger. Also es wird nicht mehr so geschätzt, die Qualität von guten Fotos. Man kann jetzt auch Followers kaufen und Geld bezahlen und das nervt mich irgendwie total. Es ist nicht mehr echt und ich bin halt ein Mensch. Mir gefallen Sachen, die echt und authentisch sind.
Haben Sie über diese sozialen Medien trotzdem auch irgendwelche Anregungen und Hilfestellungen und Tipps bekommen?
Also es ist natürlich der Kontakt so 1:1 zu den Followern ist schon da und das ist auch toll. Ich habe auch ganz viele tolle Leute kennengelernt über Social Media, aber es ist dann schon so, man muss aufpassen, dass man nicht zu stark in das reinrutscht, dass dann nur das noch das Leben ist. Also man muss auch schauen, dass man im echten Leben dann das auch noch so ein bisschen aufbehält. Genau.
Waren Sie mal an dem Punkt, wo das ein Problem zu werden drohte?
Nee, eigentlich nicht.
Viele werden fragen, worauf es überhaupt ganz wesentlich und vor allen Dingen ankommt, wenn es ums Kochen geht. Also fangen wir an mit der Ausstattung. Gute Töpfe, gute Pfannen, wichtig.
Man kann eigentlich überall, wo es ein Feuer hat und irgendeinen Topf, kann man kochen.
Egal wie hochwertig und wie qualitativ gut der entsprechende Topf ist.
Ja, natürlich kann man nicht so ein Gourmet-Kochen irgendwo in der Pampa in Peru kochen. Aber man kann da auch was kochen, was total lecker ist. Man muss einfach immer das Beste aus der Situation machen. Und wenn man frische Produkte, das ist das A und O, frische Produkte, wenn man frische Produkte hat, dann kann man Vollgas geben.
Frisch heißt?
Ja, frisch. Ich gehe zum Beispiel oft auf den Markt einkaufen. Frisch, nicht so Plastik abgepacktes Zeug, keine Fertigprodukte, keine Dosenprodukte. Geht auf den Markt und achtet ein bisschen auf die Qualität, weil mal einen Kaffee trinken kostet auch 3 Euro. Dann kauft man halt lieber vielleicht die Tomaten, die ein bisschen teurer sind, dafür frischer.
Ja, aber der Aufwand ist natürlich größer.
Genau, und wenn es einem nicht so viel wert ist, dann muss man es auch nicht machen.
Wie wichtig ist gutes Öl?
Gutes Öl, ja, ich brauche halt so Fette in Form von Olivenöl und das ist ein bisschen Geschmacksfrage. Also wenn man irgendwie so das starke Olivenöl mag, dann kostet es auch ein bisschen mehr. Aber auch dort, ich finde, es lohnt sich ein bisschen mehr auszugeben und dann ist es halt auch intensiver und man braucht dementsprechend vielleicht auch weniger als beim Sonnenblumenöl, wo man einfach mal einen halben Liter reinkippt, keine Ahnung.
Gute Gewürze?
Gute Gewürze, ja.
Aber gute Gewürze sind auch teurer.
Ja, es macht halt sind teurer, aber es macht auch einen riesen Unterschied. Und ich finde halt, wenn man etwas isst und es schmeckt lecker, dann hat man Glücksgefühle und die sind irgendwie unbezahlbar.
Essen ist Genuss, Essen ist Kommunikation, Essen ist Familie, Zusammenhalt, was auch immer, Nadia Damaso. Wenn sie sich an ihre Kindheit im Engadin zurückerinnert. Mhm. Da gab es die Eltern, da gab es die Schwester und da gab es gemeinsame Essen, die im Regelfall von ihnen zubereitet wurden.
Meine Mama, die hat wirklich immer darauf geschaut, dass wir immer zusammen essen. Also wir haben immer Frühstück, Mittag und Abendessen, wirklich eigentlich jeden Tag immer gemeinsam mit der Familie gegessen. Und das merke ich einfach heute, wie wertvoll das eigentlich ist. dass man einfach, das ist einfach Austausch, Gemeinschaft, Erinnerungen, Erfahrungen, man kann das teilen.
Das und fanden Sie als Kind nie doof?
Nee.
Echt nicht?
Ich fand das so schön, am Mittag nach Hause zu kommen und die Mama hat gekocht und man kann miteinander sprechen und ich fand das etwas vom Schönsten.
Ja. Wie behalten Sie das heute bei oder können Sie es überhaupt beibehalten?
Indem ich oft natürlich Freunde einlade zum Essen und gemeinsam kochen. Ich will eigentlich die Leute dazu animieren und motivieren, wieder vielleicht sich jedes Wochenende oder jeden Monat auch mal mit einer Gruppe Freunde zu treffen und mal gemeinsam zu kochen und zu genießen und zu erleben und auszutauschen. Und ich glaube, je mehr man das macht, desto mehr hat man auch Spaß dran.
Es gibt ja immer mehr Single-Haushalte in Deutschland, ja, aber ich vermute auch in der Schweiz. Das heißt, Leute leben allein, ernähren sich oft nicht besonders gut. Ja. Wie kriegt man es hin, dass diese Leute irgendwann auch mal für sich, auch im Sinne eigener Wertschätzung für sich kochen?
Ich glaube, man darf die Leute nicht so angehen im Sinne von, das ist richtig, das ist falsch, sondern man soll ihnen einfach die Möglichkeiten zeigen, was man machen könnte. Und dann liegt es natürlich an einem selbst, das irgendwie auch umzusetzen. Aber ich sage immer auch, man gibt so viel Wert auf das, was man auf seinen Körper gibt. Aber man muss eigentlich genauso viel Wert geben auf das, was man in seinen Körper gibt. Und der Küchenschrank hätte genauso auch mal so ein bisschen ein Makeover eigentlich zu gut. So.
Ein Makeover
im Sinne von die Fertigprodukte und Plastikprodukte, weiß auch nicht was, einfach mal raus, ersetzen durch andere Produkte, durch vollwertige, gute, frische Zutaten. Und wenn man nämlich diese Chips und Tiefkühlpizza und Co. gar nicht mehr zu Hause hat, dann kommt man nicht in Versuchung und dann kocht man automatisch öfter selbst.
Und da lassen Sie sich auch niemals in Versuchung führen, weder durch Fastfood noch durch McDonald's noch durch ich weiß nicht was?
Nee, wenn ich Lust auf eine Pizza oder auf einen Burger habe, dann mache ich mir den selbst, aber halt noch mit dem und dem und mit all meinen Lieblingszutaten drauf. Und dann muss ich halt kein weißes Brötchen nehmen, sondern ich kaufe mir irgend so ein leckeres, knuspriges Vollkornbrötchen. Aber klar, wenn ich mal in Italien bin, dann gibt es eine Pizza, ganz klar.
Also schon
da bin,
klar.
Da bin ich auch also gerne.
Aber so, wie Sie es schildern, auch wenn ich es schon mal gesagt habe, es ist halt einfach aufwendig und es braucht Zeit, so
zu kochen. Es braucht Zeit, aber die nimmt man sich gerne, wenn es einem das wert ist.
Sie sind jetzt gerade mal 21 Jahre alt, haben sich Ihren Platz erarbeitet und wollen die restlichen, sagen wir, 79 Jahre Ihres Lebens was machen?
Ich weiß nicht, was ich in 2 Monaten machen werde. Vielleicht bin ich auch in 5 Jahren irgendwo stecke ich in der Sahara und verkaufe Kamele. Keine Ahnung.
Sie haben echt keinen Plan?
Nee, Hauptsache ich habe Freude an dem, was ich mache. Ich kann das den Leuten weitergeben. Und ja, das ist mir wirklich das Wichtigste.
Sie haben auch kein Sicherheitsbedürfnis?
Nee.
Null.
Ich habe ein Urvertrauen und das leitet mich durchs Leben.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Alles Gute.
Dankeschön.
Eins gehört.